Herzlich willkommen zu Folge 37 der Programmierbar. Heute mit mir Dennis, ein bisschen mit leichtem nasalen Tönen, da ich weiß nicht ganz genau, ich glaube es ist eine Allergie. Ich habe gegoogelt, es sind Birken. Vielleicht ist es auch einfach nur ein leichter Schnupfen, aber ich tippe auf Allergie.
Was hast du denn gegoogelt?
Was?
Also du hast es gegoogelt, es sind Birken.
Ich habe gegoogelt.
Nase zu, was
aktuelle,
los?
Genau. Google hat es eigentlich schon direkt vorgeschlagen, ohne dass ich es eintippen musste. Ich habe gegoogelt, was fliegt gerade an Pollen durch die Gegend. Und es gibt eine Sache, die gerade stark durch die Gegend fliegt, und das sind Birken. Und ich meine mich in meinem Hinterkopf daran zu erinnern, dass ich das schon mal getan habe und da auch Birken rauskamen, als es mir irgendwie nicht so gut ging.
Das muss
von daher muss das sein. Aber es ist immer so ein Wechsel. Manchmal denke ich, irgendwie kann das auch nicht sein. Dann ist es wieder, ich habe doch einen Schnupfen. Aber ich glaube einfach ganz fest an die Allergie-Theorie. Ja. Zusammen sitze ich hier mit unserem lieben Sebi.
Hey Dennis.
Hast du auch Allergien?
Nee.
Nie?
Ich glaube nicht.
Noch nie gehabt?
Ich hatte mal eine Allergie gegen meinen Uhrenarmband, als ich 14 war. Aber dann habe ich
das. Aus welchem Material war denn das?
Das weiß ich nicht. Was ist da immer drin, dass man Allergien bekommt? Ich weiß
Nickel.
Nicht, Nickel, dann hatte ich bestimmt Nickel da drin. Aber seitdem habe ich das abgenommen und so
war es. Wann warst du das letzte Mal krank? Erkältet?
Das ist, letztes Jahr bestimmt.
Du altes Tier.
Okay. So, und.
Obwohl du dich immer so luftig anziehst. Du sitzt hier in deinem Tanktop und deinen Shorts.
Normalerweise trage ich nie eine Kleidung.
Und neben Sebi sitzt Fabi.
Ja, wie immer die ganze Zeit reingeplappert. Hallo.
Das ist schön. Hallo Fabi. Ich
will zurückhalten.
Fabi, willst du warst ja letzte Woche. Ja, okay, du warst ja letzte Woche nicht da.
Ja, genau.
Warst du im Urlaub?
Nee, einfach nur keine Lust.
Keine Lust.
Sorry, ich hätte vielleicht den Witz nicht machen sollen, während der Sebi trinkt. Der hat sich gerade fast verschluckt hier, oder? Ja, ich war im Urlaub. Ich war in Portugal. Hm. Aber eigentlich nur, weil es gibt ein Brettspiel, das heißt Azul. Und bei diesem Brettspiel darfst du anfangen, wenn du schon mal in Portugal warst. Und da bisher, wir spielen das immer mit meiner Familie, und da dann nie jemand anfangen darf, weil wenn keiner in Portugal war, ist die nächste Regel, der Jüngste fängt an. Und ich sage, okay, jetzt muss ich mal nach Portugal.
Okay.
Und das ist irgendwie so ein Spiel, da hast du immer so Vierecke, die haben so lustige Muster, und es ist mir jetzt auch klar, warum die so Muster haben, weil der in Portugal, ich war in den ersten paar Tagen in Lissabon, sind ja die ganzen Häuser voll mit so Fliesen an den Wänden. Hm. Und die sehen alle genauso aus wie dieses Spiel. Also ich habe was gelernt, und ich darf auch noch anfangen bei Azul.
Deswegen. Hast du schon mal gespielt seitdem?
Nee.
Steht noch aus. Ja, und noch aus. Allergien gehabt im Urlaub?
Nee, ich habe nur eine Allergie, ich weiß aber nie, was es ist. Also meine Mama sagt immer, ich habe eine Allergie, und es ist irgendein Wirkstoff in irgendeinem Medikament, und ich weiß es immer nicht. Und immer, wenn ich beim Arzt gefragt werde, haben Sie Allergien, sage ich immer, eine, aber ich weiß es nicht.
Okay.
Aber es ist auch, also ich habe es noch nie bemerkt.
Weil deine Mama immer aufgepasst hast.
Ich frage dann immer, wenn es dann wichtig ist und der Arzt sagt, ja, das sollten wir zwar wissen, frage ich meine Mama.
Okay, cool.
Ja, cool, oder?
Sehr
richtig
schön.
Erwachsen.
Ja. Solange es deine Mama noch ein bisschen gibt.
Ja, wollen wir doch mal hoffen. Ich meine, die darf ja jetzt nicht, also darf ja nichts passieren. Ja. Sie muss ja mir sagen, was ich für eine Allergie habe.
Ja.
Ansonsten springe ich direkt hinterher.
Wir haben heute das Thema, was wir schon ein bisschen angekündigt hatten in den letzten Folgen. Oh, Quizplanet haben wir so umgesetzt, wir können endlich mal drüber reden. Wir reden heute nämlich über Cross-Plattform-Development.
Yay!
Was ganz Neues.
Und du wolltest?
Was ganz Neues. Und wir wollten in der Folge darüber diskutieren, wie wir denn die Folge betiteln am Ende.
Ja, weil unser Problem ist, das wussten ja. Ich finde übrigens sehr schade, Dennis und Sebi, dass ihr nicht alle Folgen, bei denen ihr noch nie dabei wart, nicht auch durchgehört habt und wisst, worum es geht. Ihnen war nämlich nicht so ganz bewusst, dass wir schon mal eine Cross-Plattform-Folge gemacht haben.
Und ich hatte mich schon gefreut, du sagst jetzt, du findest es schade, dass wir nicht bei allen Folgen dabei waren.
Ja, natürlich. Das genau, deswegen machen wir das ja jetzt nochmal, weil ihr wart bei den ersten nicht dabei. Jetzt wärmen wir alle Themen nochmal auf.
Deswegen, und vielleicht hat sich unsere Ansicht ja auch geändert.
Wer weiß, werden wir heute rausfinden, oder?
Deswegen könnte man sie Cross-Plattform-Reloaded nennen.
So habe ich auch.
Das ist eine fantastische Idee, Dennis.
Danke, Sie.
Kamst du gerade spontan drauf, weil mein Logic-File heißt nämlich auch Cross-Plattform Reloaded.
Tatsächlich?
Echt? Ja.
Dann haben wir
hab ich gerade schon benannt. So. Weil ich nämlich, scheinbar kamen wir auf die gleiche Idee. Gibt es denn noch Ideen, Sebi?
ihr lieben Leute, ja, ich hatte, ja, also machen wir dann Cross-Plattform, die Würfel sind gefallen, Cross-Plattform, wir haben uns entschieden. Cross-Plattform 2019.
Cross. Also was kann man also an Cross-Plattform hinten dran hängen?
Genau. Oder vielleicht irgendwas davor.
Wir brauchen jetzt, was aber, jetzt aber. Oh,
jetzt aber.
Oh, sehr gut, Sebi.
Jetzt aber Cross-Plattform.
Jetzt aber Cross-Plattform.
Was ist denn so Clickbait-mäßig? Ich finde, unsere Titel sind viel zu wenig Clickbait.
Gewinne jetzt Cross-Plattform.
Wie, was sind so die typischen Sachen? So Cross-Plattform.
Und das, zwei,
das wirst du nicht glauben.
Zwei Tote.
Zwei Tote Cross-Plattform.
Ja. Cross-Plattform ist schuld.
Gut.
Naja. Während ihr das ja, jetzt hört, wisst ihr ja, zu was wir uns dann entschieden haben letzten Endes.
Fantastisch.
Ja, wird bestimmt ein toller Titel.
Okay. Ja, dann beginnen wir mal.
Wie heißt denn das? Ich hatte eben noch gesagt, Over the Bridging Waters. Wie heißt das denn eigentlich?
Over Troubled Waters?
Over Bridge Troubled Waters.
Was, welcher Künstler ist das nochmal?
Nicht. Oh, Troubled Waters. Du musst es mit Bridging singen.
Barbie, du bist doch
hier. Ich weiß nur dieses... Over Troubled Water. Aber mehr kann ich nicht und ich weiß auch nicht, von wem es ist.
Na gut.
Oh, oh Gott.
Werden wir recherchieren.
Das ja, oder? Ach, das muss man nicht selbst. Kann es doch jemand schreiben. Schreibt uns doch mal, wenn ihr wisst, welches das ist.
Falls das einer gerade erkannt hat, schreibt uns doch mal. Das ist eine gute Sache.
Scrollt nochmal zurück und macht Shazam an. Das wirst du bestimmt erkennen.
Es gibt aber eine von den Konkurrenz, Shazam-Konkurrenzdingern.
Da kannst du einsingen.
Da kann man auch singen und summen. Ich wüsste jetzt gerne.
Pick of the Day verdächtig.
Das ist Pick of the Day verdächtig. Ich wüsste gerne direkt den Namen, komme aber nicht einfach so drauf, deswegen muss ich es nachliefern.
Warte. Gut. Du kriegst noch eine kurze Wartezeit, ein Trommelwirbel. Komm.
Gott. Oh Gott. Also, und der Shazam-ähnliche Dienst, bei dem man auch summen oder pfeifen kann, lautet.
Ihr seid gemein.
Wir haben 100 Leute gefragt.
Niemand googelt so langsam wie unser Dennis.
Ich google gar nicht, ich gehe meine Apps durch.
Oh Gott.
Oh Gott, das kann dauern auf jeden Fall.
Das ist ja noch dümmer.
Das ist aber wirklich bei mir, ich habe meine mein Handy umorganisiert, weil ich dachte, okay, irgendwie so Aufmerksamkeitsspanne, da gibt es ja irgendwie diese eine Seite, wo so ein bisschen erklärt wird, wie man ein bisschen sinnvoller mit seinem Handy umgeht.
Auch das ist Pick of the Day verdächtig.
Ja, Wahnsinn. Aber ich weiß nicht, wie es heißt.
Ja, guck doch mal nach. Mach mal einen Trommelwirbel. Ja,
auf jeden Fall habe ich alle meine Apps in einen Ordner gemacht. Das heißt, ich muss wissen, welche App ich öffnen will, wenn, also ich muss wissen, wie sie heißt, weil ich sie dann einfach nur über die Suche öffne. Aber wenn ich dann mal irgendetwas, eine App öffnen will, wo ich nicht mehr weiß, wie sie heißt, dann wird es richtig nervig.
Das Gefühl hat er Dennis gerade.
Das habe ich auch, was ich gemacht habe, ich habe alle Apps nach dem Alphabet, also das ist ja was man machen kann. In den Einstellungen kann man alles so zurücksetzen, dass nach dem Alphabet sortiert ist.
Echt?
Ja. Also beim iPhone.
Das, wie haben wir, sag mal, wir hauen unsere ganzen Pick of the Days am Anfang aus. Wo kann ich das denn machen?
Ich weiß nicht, irgendwo.
Ich kann alle Apps auch zurücksetzen und alphabetisch sortieren lassen.
Die Picks sind halt ein bisschen unvollständig, weil wir immer nur eine grobe Idee von dem haben.
Was, es könnte sein, dass es so eine Funktion
gibt. Nee, das gibt's auf jeden Fall. Ich würde gerne das machen ohne die erste Seite. Das wäre geil. Mhm. Weil ich habe meine erste Seite ist praktisch, nee, nicht leer, die ist ja praktisch sortiert und da habe ich mir Gedanken gemacht. Das sind meine Apps, die ich hauptsächlich nutze. Und der ganze Rest ist mir eigentlich egal und da finde ich es eigentlich ganz praktisch, wenn es einfach alphabetisch dahinter hängt. Mhm. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt was Neues, kann ich das ja nicht neu einsortieren, wäre ich ja blöd.
Das wäre ja blöd.
Und ich werde blöd. Also, ich werde es, werd mich jetzt auf meine Moderatorenfähigkeiten konzentrieren. Mhm.
Sollen wir mal anfangen, also.
Genau, und gut, dann komm, parallel das nochmal ein bisschen.
Guck ruhig ein bisschen mit deinem Handy rum.
Ja.
Und wir kommen, folgende Situation hat sich bei uns dargestellt. Und zwar hieß es Quizplanet, unser beliebtes Quizspiel, was momentan auf der Instant Game Plattform veröffentlicht ist und sich größter Beliebtheit erfreut.
Größter.
Wollten wir den Leuten, die kein Facebook haben, nicht länger vorenthalten, und haben beschlossen, eine Android- und eine iOS-Version davon auf den Markt zu bringen. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, haben wir jetzt eine separate App Android und eine separate App iOS, also eine native Entwicklung. Das heißt, das eine ist in Swift entwickelt, das andere vielleicht in Kotlin. Und wir müssten dann eben beide Codebasen separat pflegen. Oder begeben wir uns auf den düsteren und abwegigen Weg einer Cross-Plattform-Lösung.
Wo natürlich erstmal alle Alarmglocken losgegangen sind.
Alle Alarmglocken, richtig.
Auf keinen Fall.
Niemals würden wir das machen. Also hatten wir auch tatsächlich noch niemals gemacht. War das ein Spoiler, dass wir es getan haben?
Ich weiß es nicht. Könnte sein. Ach,
wahrscheinlich
sein.
Bei dem Titel.
Bei dem Titel?
Bei dem Titel.
Welcher war es nochmal?
Dennis, deine Moderator-Fähigkeit
ja, nochmal. Ich habe gesagt.
Du bist immer noch bei deinem Thema.
Ja, aber kann ich es auflösen, dann bin ich fertig mit dem Thema. Dann
man merkt so richtig, du willst.
Kann ich euch wenigstens wieder zuhören?
Okay, komm.
Soundhound. Da kann man auch einen summen und einen singen. Das hatten wir tatsächlich in zwei Einzelfällen. Ich hatte so ein Lied im Kopf und ich habe das. Also, ich musste es 30 Mal einsummen. Aber am Ende hat es das geschafft. Ich hatte nämlich eine Melodie im Kopf und ich bin nicht drauf gekommen. 1000 Mal und. Das hat mich dann schon sehr glücklich gemacht, dass ich irgendwann dann drauf gekommen bin.
Soundhound, wow. Also ich muss...
Sind wir noch... Also Soundhound? Ja, erzähl.
Ja, und ich habe jetzt musste gerade über nachdenken, dass die Easy nach unserer Folge der Monetarisierung gesagt hat, dass vielleicht der rote Faden nicht immer so ganz da war. Ich weiß gar nicht, was sie meint. Also,
unberechtigte
Kritik. Ich finde, das ist wirklich so eine Kritik an unserem Podcast, die kann man wirklich nicht bringen, oder? Nee. Der rote Faden ist doch wirklich immer da.
Ja, wir schieben halt nur was ein zwischendurch.
Wir schieben nur Dinge ein. Es gibt nur Blöcke, die irgendwie eingeschoben werden.
Entschuldigung. Und tatsächlich muss ich auch zugeben, die bevor ich auflösen konnte, habe ich nicht richtig zuhören können.
Echt, ist gar nicht aufgefallen. Dein abwesender Blick hat überhaupt nicht darauf fließen lassen, dass du nicht zugehört hast.
Als ich jung war, konnte ich multitasken.
Da sind wir wieder beim Thema Alter, Sebis Lieblingsthema.
Ich gehe so lange raus.
Du konntest
multitasken. Aber was aber wirklich, also...
Jetzt könnt ihr mal, also... Okay. Ich fass nicht.
Ich fand, du hast ein sehr schönes Intro gemacht.
Bevor ihr Sachen eingeschoben habt, war ich gerade dabei zu erzählen, dass wir uns für Cross-Plattformen entschieden haben.
Was? Nee, da hast du noch überhaupt nicht erzählt. Du hast nur gesagt, dass wir es bis vorher nie gemacht haben und ich dann gefragt, ob du es gespoilert hast. Jetzt hast du es verraten.
Ja, damn it. Gut. Ja, früher konnte ich auch multitasken. Also. Fabi, jetzt hilf mir doch mal ganz kurz. Wir wollten eigentlich darüber berichten, wieso wir uns dafür entschieden haben und warum wir es früher nicht getan haben.
Genau, also einmal das Wieso und später dann auch noch für was wir uns eigentlich entschieden haben. Ne?
Genau.
Aber ich glaube, die Ausgangslage, das war ja damals auch in unserer ersten Cross-Plattform-Folge, haben wir auch so ein paar Dinge rausgestellt, die irgendwie, was zumindest meiner Meinung nach stark für native Apps spricht, sind verschiedenste Punkte, aber einer der wichtigsten und den ich auch finde, der eben gerade auch bei uns bei Spielen nicht trägt, ist, dass ich ja schon möchte, wenn ich eine iOS-App habe und irgendwas, eine Produktivitäts-App habe oder so, hätte ich gern das Interface von iOS beziehungsweise von Android auch. Mhm. Und hätte gern irgendwie das, was ich halt schon kenne und die Bedienelemente, was wir grundsätzlich bei Games so oder so nicht haben. Also das ist so zumindest schon mal ein Punkt, der einem, finde ich, grundsätzlich bei Games ein bisschen näher zur Cross-Plattform bringt, als wenn man eine Produktivitäts-App macht, auch wenn natürlich ein paar Cross-Plattform-Technologien das auch können. Und dazu kommt jetzt bei uns noch, dass wir eben, da ist schon etwas, wir sind nicht auf der grünen Wiese. Und das, da ist schon etwas, ist, wir haben eine Web-App, die QuizPlanet heißt und ein Facebook-Instant-Game ist. Und dadurch, dass wir ja ein Team sind, das an dieser App entwickelt und ein Team ist, das auch nativ entwickeln wird, müssen wir alle Code-Basen pflegen. Das heißt, wenn wir uns jetzt für Native entscheiden würden, iOS und Android machen würden, Swift und Kotlin, hätten wir die Web-Applikation, wir hätten iOS mit Swift und Android mit Kotlin und hätten noch möglicherweise ein Backend, wo wir derzeit auch zwei haben, was wir schon mal in der nächsten Folge betrachten werden. Genau, und das bedeutet einerseits, dass wir immer Paradigmenwechsel haben, was die Sprache angeht, und andererseits, dass wir die Codebasen definitiv immer separat pflegen müssen, sprich, wir malen uns mal das Szenario aus, es kommt ein neues Feature und unser Product Owner, der Dominik, sagt, guck mal, dieses tolle neue Feature soll in allen drei Apps gleichzeitig live gehen. Das heißt, wir brauchen eigentlich schon mal so, wir müssen parallel entwickeln, drei Leute, vier Leute, einer, der das Backend macht und drei Leute, einer der iOS, einer der Android und einer, der das Instant Game macht, wenn wir zumindest ein bisschen Zeit sparen wollen, sie nicht nacheinander entwickeln wollen.
Ja. Drei verschiedene Technologien, drei verschiedene Quellen von Bugs. Dreimal der Zeitaufwand.
Genau. Aber was ist denn, ich meine, wenn wir hatten ja auch gute Gründe, da kann ja vielleicht der Dennis ein bisschen was dazu erzählen, so zu früheren Zeiten das eben nicht gemacht zu haben. So, was waren denn so, gut, klar, zu VPix-Zeiten war vielleicht auch Cross-Plattform
also, so gut ich wie glaub, kein es Thema, noch, oder? Gab es noch gar nicht, ja.
Ja.
War man froh, dass man überhaupt eine Plattform hatte.
Ja. Das stimmt. Nee, das, ja, also vor. Und das ist lustig, ne? Das ist ja alles immer gar nicht so lange. Wenn man jetzt sagt, 7 Jahre ist für eine App irgendwie lange, aber wenn man so denkt, technologiemäßig, wie es dann auch einfach anders aussah, gab es das noch nicht. Und in den Jahren danach ist, glaube ich, halt es immer so gewesen, dass wir immer danach geguckt haben und uns überlegt haben und verschiedene Technologien ausprobiert haben und wir in der Regel aber nicht zufrieden waren. Und in erster Linie, denke ich, für uns war es oft die Performance von Cross-Plattform-Lösungen.
Ja, also Responsiveness würde ich, glaube ich.
Ja. Ist noch ein bisschen, macht es noch ein bisschen eindeutiger. Ja. Ja, ist richtig. Und was ich mich, das haben wir in der letzten Folge schon kurz so angehauen, als Gregor noch meinte, ob wir da noch dieses Ding rausgebaut haben, dass man auf einen Doppelklick wartet, 300 Millisekunden.
Ach, das ist ja stimmt. Das war ein Spoiler.
Was hat sich denn, weißt du das, Sebi? Was hat sich denn wirklich geändert?
Ich, soweit. Jetzt werde ich krank. Also, ich meine, wir haben der Safari WebView, nee, Web, UI WebView, du als alter iOS-Entwickler, UI WebView, sagt dir was? Der hatte, also beziehungsweise als Apple das rausgebracht hatte, mussten die natürlich irgendwie das bestehende Internet irgendwie in Mobile reinpressen und dann mussten die halt diese ganzen Touch-Paradigmen, das war ja alles neu und so weiter. Und da hatten sie eben gesagt, wir müssen jetzt mit dem Doppelklick, also dass irgendwie diese, sie haben halt diesen Delay eingebaut für einen Klick wird erst registriert, nachdem du 300 Millisekunden danach nicht nochmal geklickt hast. So, und dann irgendwann mit iOS 7, 8 hat Apple WK WebView, also dieser WebKit WebView, rausgebracht und der hatte das defaultmäßig nicht mehr drin. Mhm. Soweit ich weiß, Fabi, vielleicht weißt du noch was genaueres, aber ich.
Nee, leider
vielleicht
nicht.
Ist auch alles falsch, aber dann kriegen wir bestimmt 1000 Hass-Mails.
Einfach. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, auf Fehler hingewiesen werden wir oft, das passt schon.
Also, und bevor eben WK WebView das defaultmäßig deaktiviert hat, gab es dann eben so Trickies, dass man gesagt hat, na nee, nehme ich halt nicht den Klick, dann nehme ich halt Touchdown oder irgendwie sowas. Also man konnte das schon umgehen und das haben wir auch, also beziehungsweise wir haben es auch mal so versucht, so ein bisschen und sind für damalige Verhältnisse vielleicht auch relativ nah an die native Responsiveness gekommen, aber eben nicht ultimativ. Hm. Und das war uns damals halt irgendwie noch zu schlecht. Und ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen abgestumpft, dadurch, dass wir so lange dann im Instant Game rumgedödelt haben.
Das wäre vielleicht einfach nicht. Meinst du, dass unsere Ansprüche einfach runtergegangen sind, nicht die Qualität besser geworden ist?
Nee, ich glaube auch die Devices sind schneller geworden, dass sich da in der Responsiveness bestimmt was getan hat, aber ja.
Aber ich meine, es war ja so ein bisschen, was du jetzt sehr spitz formuliert hast, ist ja durchaus, dadurch, dass wir das Instant Game jetzt, wie lange jetzt Quizplanet, gut, seit Instant Game machen wir jetzt seit 2 Jahren ja. Quizplanet, nicht ganz vielleicht 2 Jahre, aber nee, auch von Anfang an, oder? Wann habt ihr Quizplanet entwickelt?
Ich würde mal sagen Februar 2018 ungefähr.
Ja,
und ich meine, da ist ja schon der Proof irgendwie da, gerade auch was die Menge an Leuten und sowas angeht, dass das einfach nicht, ich meine, es ist ja so, dass wer noch nie Instant Games gespielt hat, ist ja so, du machst den Messenger oder die Facebook-App auf, öffnest dann ein Spiel darin, was dann erstmal lädt, sozusagen reinlädt jedes Mal, das ist natürlich ein Teil auch davon gecached, aber zumindest muss es erstmal einige Ressourcen auch laden und dann hast du halt eine Web-Applikation, in der du da spielst und da ist definitiv so, sobald du in der App drin bist und natürlich jetzt, hast zwar keine Offline-Funktionalität und so, aber wenn du in der App drin bist, ist die Responsiveness auf jeden Fall so, dass wir sagen, für ein Spiel auf jeden Fall auf einem sehr guten Niveau. Weshalb wir, ich glaube, was uns auch so ein bisschen unseren Mindset-Change so ein bisschen gebracht hat, dass wir halt diesen Proof, dadurch, dass wir gezwungen waren, es in Instant Games einfach mit HTML umzusetzen, haben wir uns halt 1,5 Jahre jetzt Proof geschaffen, dass uns die Performance für unsere Spiele so auf jeden Fall sehr gut ist und auch definitiv so spielbar ist. Ich glaube, das ist definitiv ein großer Punkt, ja, dass wir da einfach mit Erfahrung machen konnten, dass wir das auf einem Niveau entwickeln können, was durchaus sehr gut ist und vergleichbar ist mit einer nativen App.
Was uns in die Hände gespielt hat, war außerdem, dass Quizplanet kein besonders animationslastiges, kein besonders Speed-Game ist, so dass man, weil man hat ja einfach nur Buttons, drückt drauf, dann passiert irgendwas in dem Gelände. Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Grenzen von Web erfahren, als wir Solitär umgesetzt hatten. Mhm. Weil da war es ja, das war ja so mit Drag and Drop und mit Animationen, dass die Karten hin und her und zum Schluss sollten alle Karten irgendwie runterspringen und fröhlich sein und so. Und das hat tatsächlich bis heute funktioniert es nur auf wirklich kräftigen Devices mit viel Rechenpower, flüssig und auf Android-Möhrchen. Das ist halt so ein bisschen trauriger. Das wäre uns mit nativer Entwicklung deutlich einfacher gefallen, da ein performantes Spiel auf die Beine zu stellen.
Ja. Wobei man halt auch sagen muss, ne, bei alten Geräten ist ja schon auch immer auffällig, dass sie insgesamt einfach auch schlecht sind und ruckelig sind und so. Ich meine, da bist du dann irgendwo auch die User Experience gewohnt, dass nicht alles sofort auf deinen Fingerklick irgendwie reagiert. Ich habe noch so gerade im Hinterkopf, Sibi, hatten wir nicht in einem unserer Produkte letztlich irgendwie die Performance stark verbessert und dann auch das an den Userzahlen gesehen?
Das war Wordblitz.
Das war Wordblitz, aber das war doch so, ne? Also, dass tatsächlich wir einen Proof dafür haben, dass Responsiveness.
Das war in dem Fall ein Anti-Argument.
Wie? Aber hatten wir nicht. Ja? Okay.
Wie ich hatte, genau. Hatten wir nicht genau das Gegenteil bewiesen?
Genau, also, dass es keinen Einfluss hatte bei uns.
Ja.
Also, bei uns haben wir wirklich so die Responsiveness, was das Spielbrett anging, extrem verbessert, weil wir immer gesagt haben, bei Wordblitz, so wie es umgesetzt war, ist da auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Und dann haben sie es, glaube ich, der Anselm und der David mit Canvas dann umgesetzt, ne? Und hatten echt, was die Performance anging, dachten sie so, das, also hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt und am Ende die Zahlen haben aber so einfach nur gesagt, ja, Leute, hättet ihr euch auch sparen können.
Das ist richtig, aber wir hatten doch, wo war das denn? Hatten wir nicht bei QuizPlanet irgendwie das...
Die Backend-Performance meinst du bestimmt.
Ja, das, okay, das ist was anderes als Responsiveness, aber es war zumindest irgendwie, wenn Request ein paar hundert Millisekunden mehr gebaut hat, dass dann die insgesamt das User-Engagement krass unterschiedlich war.
Ja.
Aber gut, da sind wir auch, glaube ich, jetzt nicht unbedingt neu, was diese Erkenntnis angeht, ne? Dass du mit jeder... Du bist doch der Mann der Zahlen, das hättest du vorher raussuchen können, was genau die Anzahl ist, bei wie vielen Millisekunden du 10% User-Engagement immer wieder verlierst. Weil das ist ja wirklich Wartezeit und das ist, glaube ich, auch der Unterschied dann eben bei Responsiveness und Performance. Backend-Requests, außer du machst es irgendwie so im Hintergrund, dass du währenddessen noch irgendetwas anzeigst und der User denkt, es passiert gerade etwas und er hat keine Wartezeit. Zum Beispiel so bei QuizPlanet, wenn du eine Kategorie auswählst, kommt danach so ein Screen, wo nochmal die Kategorie angezeigt wird und so, jetzt spielst du die da, es läuft ein Ladebalken ab und da passiert halt der Request im Hintergrund.
Ja.
Wenn aber wirklich ein Spinner da ist, dann hast du ja wirklich das Gefühl, du kannst gerade nichts machen. Und dieses Wordblitz-Beispiel ist ja eben diese Responsiveness, so ich spiele jetzt einfach und es vielleicht ruckelt es halt ein bisschen mehr als ohne. Und da war zumindest, ich meine, auf dem Level, wo wir halt davor schon waren, man muss sagen, Wordblitz war vorher jetzt nicht schlecht, es war einfach Potenzial noch nach oben, hat das definitiv keinen Unterschied mehr gemacht. Was das User Engagement anging. Genau. Aber
so ist das. Also, wir haben ja gesagt, unser Spiel hat nicht die Mega-Performance-Anforderungen und unser Spiel hat nicht die Anforderungen, nativ auszusehen, also iOS-y oder Android-y. Und wir haben sowieso schon ordentlich Codebasis dafür.
Genau.
Warum also nicht mal versuchen, ins Web ins Nativ zu bringen? Ungefähr. So, und dann vor der Fragestellung haben wir uns dann natürlich Frameworks angeschaut. Vor allem der Fabi.
Genau, also wir haben uns gar nicht, also wir haben ja, ich meine, wer nochmal ein bisschen so wirklich den Rundumschlag von Cross-Plattform-Technologien haben will, kann sich ja nochmal die alte Folge anhören. Da gehen wir auf jeden Fall auf breitere Anzahl an Cross-Plattform-Technologien ein, aber wir haben uns im Endeffekt so ein paar angeschaut, die einfach für die Bedingungen, die wir eben haben, passen. Und beispielsweise ist ja diese eine Bedingung, wir haben HTML und wir haben uns auch schon für Vue entschieden. So. Und natürlich wäre es, was das Code-Sharing angeht, irgendwie cool, wenn wir da etwas nehmen, wo wir Komponenten, die wir schon entwickelt haben, nicht komplett neu entwickeln würden. Und deswegen war dann eine Möglichkeit, wo wir noch überlegt haben, okay, nehmen wir irgendetwas, wo, wie eigentlich bei Facebook Instant Games, das wirklich einfach eine HTML-App ist, die irgendwie geladen wird in ein Webview und es ist aber wirklich Web und kommuniziert irgendwie mit dem nativen Container und kriegt dadurch Funktionalität. Oder nehmen wir halt irgendwas, was intern doch es in native Komponenten übersetzt, also wo man beispielsweise, ein Beispiel ist NativeScript, das haben wir uns angeschaut. Mhm. Da ist ja so, du schreibst zwar HTML, CSS und JavaScript, aber am Ende ist es so, dass du nur ein HTML-like schreibst, also du hast da bestimmte Pseudonyme, die du eben nutzen kannst, was dann intern NativeScript in native Komponenten übersetzt, also dann wirklich in Views und so weiter und UI-Views und eben nicht alles in einem Webview läuft, nur die Dinge, die dann sehr speziell sind. Und deswegen war das eine Variante, die wir uns angeguckt haben, weil NativeScript ist eben das, wo wir gedacht haben, okay, vielleicht können wir noch ein bisschen Performance Responsiveness rausholen, wenn wir da, wenn im Endeffekt NativeScript uns das in die nativen Komponenten übersetzt. Und das Schöne bei NativeScript ist auch, dass es halt die ganzen Sachen wie Angular, React und Vue auch mit unterstützt. Das heißt, erstmal war der Proof relativ cool. Der Proof war, hey, nutze doch NativeScript und nutze Vue. Mhm. Dann kannst du HTML, CSS und JavaScript schreiben.
Und ich finde es total spannend, weil nämlich jetzt unsere Zuhörer da draußen unsere Vorgehensweise so ein bisschen mitbekommen, weil diese Seiten von diesen Frameworks, die lesen sich ja immer wie das total das Allerbeste. Ja? Also das musst du auf jeden Fall einsetzen, weil das löst dir alle deine Probleme. Danach bist du der glücklichste Mensch auf der Welt und deine App ist auf jeden Fall erfolgreich. Und der Fabi hat sich die Mühe damals gemacht, und erzählt jetzt, wie NativeScript entzaubert hat.
Ja. Da muss man sagen, das war wirklich damals, also wenn man es überlegt, der Gabriel, der damals noch in unser Team kam, hat es halt nochmal eingebracht und gemeint, hier, guck mal, das könnte doch passen, das klingt doch alles cool. Haben gesagt, okay, dann lass uns mal halt, wir haben uns damals gesagt, wir machen jetzt so eine grundlegende Entscheidung, vielleicht auch für die Firma in der Zukunft, so wie wollen wir eigentlich Native Apps umsetzen und so, gerade wenn wir es auch auf Instant Game bringen wollen, lass uns ruhig die Zeit nehmen und Frameworks, die zur Debatte stehen, auch wirklich ein bisschen genauer angucken. Und damals hat der Sebi gemeint, hey, lass doch direkt und mach nicht diese typischen Examples, die irgendwie im Internet sind, sondern lass uns mal eine Komponente raussuchen von Quizplanet, wo wir glauben, die könnte schwierig umzusetzen sein damit. So, wenn wir glauben, dass die Komponente damit umzusetzen ist, dann ist der Proof schon mal relativ gut, wenn das irgendwie sich gut anfühlt. Und es war jetzt keine große Komponente. Ich glaube, was der Sebi damals vorgeschlagen hat, hier, probier doch mal die Raketen aus. Wenn du QuizPlanet aufmachst und Raketen bekommst, zum Beispiel, wann lassen wir denn die Raketen nach links oben fliegen?
Success Screen?
Auf dem Stück, ja, ich habe dann auch, weil es jetzt aus dem Kopf gerade auch nicht, also wir hatten es die ganze Zeit in dem Feature, was wir jetzt ausgebaut haben, da ist es auf dem Homescreen nach oben geflogen, aber es gibt auf jeden Fall Stellen in unserer App, wo von einem Button oder irgendein Label, das dir auslobt, hier kriegst du 10 Raketen, fliegt es von der Stelle nach links oben an die, an deinen Punktestand sozusagen. Mhm. Und dann dachte man, okay, lass doch das mal machen, da sind ein paar teilweise ein bisschen was in JavaScript animiert, teilweise sind es CSS-Animationen und so und ist ein bisschen dynamisch, da sind gechainte Animationen drin, lass das doch mal machen. So, wenn wir das mit NativeScript umsetzen können, und ich glaube, es war noch irgendein anderes Beispiel. Und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen Doku zu lesen, und dann war es bei NativeScript so, dass natürlich klar, du schreibst ja nicht wirklich, also das ist nicht wirklich CSS, nicht das, was der Browser unterstützt, sondern ein Subset von CSS. Erstmal okay ist, naja gut, dachte ich mir, dann ist es halt nur ein Subset, kann man halt nicht alles machen, werde ja mal rausfinden, was man damit machen kann. Und da war schon der erste Punkt so, dass in der Dokumentation nicht so richtig hervorging, was kann ich denn jetzt eigentlich nutzen und was dann auch nicht. Aber das war dann so ein bisschen Learning by Doing, sich ein bisschen zusammensuchen, hat man es dann schon rausgefunden. War schon so der erste Punkt, wo man dachte, okay, naja, ist halt nicht alles ganz genauso. Und dachte ich aber gut, das, was umgesetzt ist, das wird ja hoffentlich dann funktionieren. Und dann kam ich da sehr, sehr schnell an das Beispiel, dass nicht nur Dinge anders nicht nur bestimmte Dinge nicht funktionieren, sondern manche Dinge einfach auch anders funktionieren. Zum Beispiel war es so, dass wir eben bei dieser Rakete vorher einen Transform gemacht haben. Und zwar ist die Rakete einfach ein Bild. Die Rakete guckt, glaube ich, nach rechts. Sie sollte aber je nachdem, von wo aus sie losfliegt, halt nach links oben in diese Ecke immer gucken. Das heißt, man hat vorher das Bild transformiert und dann, glaube ich, 2 gechainte Animationen gemacht. Und also wir haben dieses Transform über JavaScript gesetzt. Und normalerweise ist es so, da habe ich dann auch wirklich mal so kleine Fiddles und so, JS-Fiddles geschrieben, wo ich wirklich nur plain das nachgebaut habe und diese Raketen animiert habe, ist es so, dieses Transform wird gesetzt, bevor die Animation startet, wenn du ein Transform an einem Element hast. Und in NativeScript war es einfach so, dass das Ding immer zuerst animiert wurde nach links oben und dann hat sich's gesprungen und gedreht. Und das war halt schon wirklich dieses, ich habe, glaube ich, dafür ein Dreivierteltag gebraucht und 3,5 Stunden davon waren, also diese grundlegenden Sachen waren schnell gemacht halt, die Komponenten gab es ja schon, ich habe das mit Vue umgesetzt, war alles ganz schön so, bisschen Doku lesen, aber dann 3,5 Stunden lang auch nicht verstehen, keinen Input dazu finden, warum jetzt das CSS da anders funktioniert, als es eigentlich im Browser funktionieren sollte. Mhm. Und das war dann wirklich der Punkt, wo du gedacht hast, so, das sind genau die Momente, auf die ich in der Entwicklung eigentlich keinen Bock habe.
Ja.
Und zwar, dass ich dann irgendetwas entwickeln muss und es funktioniert nicht so, wie es soll und halt auch noch anders, als es im CSS-Standard sozusagen oder der Browser eigentlich, jeder andere Browser es interpretiert. Und Ja, das war relativ schnell so, dass wir gemerkt haben, das wollen wir eigentlich nicht. Ne? Also so, ich habe dann die Beispiele halt dem Rest der Jungs gezeigt und halt gemeint, hier, also irgendwie glaube ich, wenn ich jetzt schon nach nur 7 Stunden an so ein Problem stoße, dann werden wir davon noch einige mehr haben. So. Mhm. Und deswegen war leider Native Scripten, was für uns so ein bisschen halt aus unserem Standpunkt jetzt, ohne dass wir es ausprobiert haben, schon das einzige Cross-Plattform-Framework war, was halt wirklich runterkompiliert in irgendwie nativen Code, war das einzige, was für uns in Frage kam, halt was aufgrund unseres Setups mit Vue und so weiter, dass wir halt eben nicht wollten, etwas komplett immer neu zu entwickeln. Also dann hätten wir halt 2 Plattformen anstatt 3, und zwar einmal die Cross-Plattform-Technologie und das Instant Game. Und das wollten wir halt nicht, dann hätten wir auch gleich 3 Stück machen können.
Genau. Und grundsätzlich konntest du da komplett deine ganzen Vue-Komponenten irgendwie reinschmeißen? Oder war, also dieser Part war aber einfach?
Genau, dieser, also ich habe jetzt nicht die komplette Applikation umgesetzt, sondern nur einen leeren Vue, und dann habe ich da im Endeffekt das probiert umzusetzen. Und je nachdem, wenn du halt, du konntest HTML schreiben, wenn du aber eben native Komponenten haben willst, wenn du irgendwie so ein Grid-View nutzen willst oder ähnliches, dann hast du halt in deinem HTML-Markup, hast du eben anstatt einem Div irgendein bestimmtes Naming genommen, um eben diese, okay, das am Ende die nativen Komponenten umsetzen zu lassen. Mhm. Und an den Punkt bin ich dann aber schon gar nicht so groß gekommen. Ich glaube, ich hatte einen einfachen UI-View oder sowas draus gemacht. Ich weiß gar nicht, was der Wrapping-Container war, aber so weit kam ich gar nicht, weil wir erstmal dachten, lassen Sie mal diese Animationsdinger probieren, so, weil das wird wahrscheinlich das Kritischste erstmal für uns sein, ja, dass denen ihre Core-Kompetenz, und zwar so Views irgendwie in eben native Komponenten umzusetzen, dass das wahrscheinlich funktioniert. Das sind wahrscheinlich auch diese Beispiele, die du dann nach dem Tutorials durchgehen würdest. Da war ich mir dann mal relativ sicher. Oder also wenn wir zu dem Standpunkt gedacht hätten, NativeScript sieht erstmal ganz gut aus, hätten wir das bestimmt noch ein bisschen weiter evaluiert. Aber wir haben halt erstmal unsere Edge Cases uns angeschaut. Und ich glaube, aber das ist aber auch vielleicht auch ein Punkt. Es ist ja immer abhängig davon, was deine Ausgangssituation ist. Und dadurch, der Sebi hat ja schon gesagt, wir sind kein animationslastiges Spiel, aber wir sind im Vergleich zu Business-Anwendungen sehr animationslastig. Diese Unterstützung, was die CSS-Animationen angeht und Chaining und so, ist wahrscheinlich, wenn du Standard, in Anführungszeichen Standard-Applikationen machst, hast du diese Anforderung daran eigentlich gar nicht. Aber wenn du halt so Gamification-Elemente drin haben willst, dann eben mehr. Deswegen war einfach NativeScript für uns da nicht passend.
Mhm. Und dann habt ihr euch gedacht, okay, brauchen wir kein Framework. Das heißt, wir haben unser Instant-Game, wir haben unsere schon fertig geschriebenen Sachen. Eigentlich müssen wir das nur in eine Webview packen und ein bisschen aufpassen, dass wir ein paar Sachen in der Kommunikation zwischen nativer App und...
Genau, wir wussten ja, wie das Instant-Game funktioniert. Und beim Instant-Game ist es so, da haben wir tatsächlich nur eine Internetseite, die wir aufrufen, und ein JavaScript-SDK, was wir von Facebook bekommen, was uns die Funktionalität von der umgebenden App reingibt. Und da haben wir uns dann gedacht, naja, wenn das beim Instant-Game funktioniert und Facebook das im Messenger hinbekommt, dann kriegen wir das wahrscheinlich auch irgendwie hin. Mhm. Und das, dann haben wir mal aufgeschrieben, was sind das eigentlich für Funktionalitäten, die wir aus der eigentlichen App brauchen, und ist das überschaubar? Also diese ganzen Promises, diese ganze Funktionalität, die uns PhoneGap und die ganzen und NativeScript wahrscheinlich auch, und also wo es dann um so Sachen gibt wie Kamera und Zugriff auf die Bilderbibliothek und Mikrofon und blablabla, das brauchen wir alles nicht.
Mhm. Ich meine, das ist ja gerade schon so grob angerissen, die andere Variante wäre dann ja sozusagen etwas zu nehmen, was eben nicht in nativen Code übersetzt, wäre dann eben PhoneGap oder Cordova, was ja unten drunter liegt, so, die im Endeffekt genau das machen. Du hast ein Webview und sie geben dir das Framework und einfach nur Zugriff auf die nativen Funktionalitäten, so, aber darum halt auch eine Buildchain, im Endeffekt eine Development-Umgebung und sowas und halt sehr viel Framework einfach mit dem du dich halt auskennen musst, so ein bisschen. Ne? Und deswegen war dann auch gerade bei dem Punkt, weil es wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, jetzt Cordova zu nehmen, einfach zu sagen, okay, dann haben wir unseren Web-Container und auf die Funktionalitäten des Devices greifen wir eben über diese Cordova oder PhoneGap-Schnittstelle zu, und so bestimmte Sachen, die eben dann nicht betriebssystemspezifisch sind, aber man auch wieder Zugriff aufs Betriebssystem braucht, wie zum Beispiel ein Facebook-Login, was wir in unserer App haben, oder wir nutzen Firebase Dynamic Links für Einladungen, die wir verschicken, damit der Nutzer direkt in den App Store geleitet werden, oder in unserer App gibt es dann ja immer so Plugins bei Cordova. Aber es hat sich halt direkt danach angefühlt, das war ja gerade schon ein Argument, Sebi, dass wir echt eigentlich relativ wenige Grundfunktionalitäten brauchen davon, was unser Spiel angeht. Und da war es halt wieder so das Gefühl, okay, wir müssten uns jetzt erstmal damit beschäftigen, wie das Ganze funktioniert. Nehmen wir dann PhoneGap oder Cordova. PhoneGap wäre natürlich der Vorteil, das kann direkt für iOS und Android auch bauen, wenn man denen ihre, wenn man denen ihre Cloud damit nutzt und so. Man bräuchte rein theoretisch gar keinen Mac. Das ist ja immer so auch ein bisschen den ihr Promise. Aber es fühlte sich alles so an, als sei es ein bisschen overengineered. Irgendwie sind diese ganzen Frameworks ja immer schön, aber genau, under the hood ist es ja nicht viel.
Die hätten uns nicht so viel Arbeit abgenommen, wie du schon sagst. Und wir hätten halt on top wegen unserer Anforderungen mit den Dynamic Links, mit was war es noch?
Facebook-Login
und die Werbung.
Die Werbung,
stimmt. Die ganzen Werbeadapter, die dann irgendwann dazukommen.
Bei den Werbeadaptern bin ich auch sogar unsicher, ob es die, wahrscheinlich wird es die Werbeadapter auch schon geben. Wir haben im Moment noch keine Werbung drin, aber das hatten damals bei PhoneGap und Cordova uns gar nicht angeschaut. Also ich glaube, Dynamic Links und so Facebook-Login gibt es auf jeden Fall schon eine Extension, da hätten wir nichts schreiben müssen, aber...
Ach, das sagst du jetzt.
Das sage ich jetzt, ja.
Okay, dann war natürlich...
Nee, dann also, war alles
anders. Es hätte uns nicht viel Arbeit abgenommen, wir hätten uns in das Framework reinfuchsen müssen. Und wenn irgendwas nicht geklappt hätte, dann hätten wir entweder gedacht, so, na okay, wir haben nicht genug Zeit rein investiert, um es zu lernen, wie es richtig geht. Und im Worst Case hätten wir eben festgestellt, naja, das bietet das nicht an oder das müssen wir fixen oder keine Ahnung.
Ich meine, man ist ja immer schnell dabei, irgendwie sich Frameworks oder irgendwelche Tools oder irgendwelche Packages, irgendwelche Bibliotheken zu nehmen, um einem das Leben leichter zu machen. Aber,
up and running, genau.
Ja, und aber es ist halt wirklich so, dass dann später, wenn du halt die dann mal spezifischere Probleme hast, so musst du dich halt wirklich im Detail damit auskennen. Und das ist halt der Punkt. Ich meine, ich glaube, unsere, ich hatte gerade vorhin noch mal kurz das Xcode-Projekt aufgemacht. Ich glaube, unsere gesamte Implementierung, die sozusagen ein Cross-Plattform-Framework ersetzt, sind 300 Zeilen, glaube ich, was Xcode angeht. Einfach ein, na gut, es sind zwei Files, im anderen haben wir, glaube ich, auch noch mal 100. Lass mal insgesamt 400 Zeilen Code sein auf zwei Files verteilt. Mhm. Die gesamte Implementierung für unsere jetzige Lösung sind so.
Aber lass da vielleicht nochmal ein bisschen technischer einsteigen in das, was ihr jetzt habt.
Dennis interessiert sich auf einmal.
Die, das, was wir als Code hatten vom Instant Game, musste da, also erstens, das liegt ja jetzt nicht auf dem Server, das heißt, es ist ja schon irgendwo lokal wahrscheinlich in der App drin. Das heißt, um da irgendwas zu ändern, muss man schon App-Update einreichen. Ist aber das der gleiche Code, der auch im Instant Game benutzt wird? Oder musste das Instant Game umgeschrieben werden für das, was man jetzt dann im Native-Bereich nutzt? Jetzt
hast du uns aber auf dem kalten Fuß
erwischt. Das ist eine interessante Frage. Es ist alles so weit vorbereitet, dass die Dateien identisch sein könnten. So, wir haben uns natürlich die Chance nicht nehmen lassen und haben das Frontend ein bisschen modernisiert und aufgemöbelt. Das heißt jetzt in der Native-App sind die Komponenten oft rewritten worden, also neu geschrieben. Allerdings auf Basis, also beziehungsweise mein Vorgehen war, ich habe die Komponenten aus dem Instant Game genommen und habe sie mir angeschaut und habe sie dann aufgeräumt und irgendwie so auf den neuesten Stand gebracht, so ungefähr. Und Sachen, die mich schon immer gestört haben, wie wir zum Beispiel Instant Game Dialogs anzeigen. Keine Ahnung, vielleicht kann der Fabi das erklären, aber irgendwie verstehe ich es nicht so genau. Das ist
die Dialoge.
Ja, es ist nicht so straightforward im Instant Game. Und sowas habe ich dann eben, also Sachen, die mich am Instant Game gestört haben, habe ich die Chance genutzt, bei der neuen HTML-Geschichte die Sachen aufzuräumen.
Und die neue HTML-Geschichte ist aber aktuell jetzt dann nur in den Native-Implementierungen.
Genau, und der Task, Harmonisierungstask, der existiert und wird angegangen in nächster Zeit, wo wir die Native-Sachen wieder zurück ins Instant Game holen und das Instant Game dadurch ein bisschen modernisieren.
Und wir müssen aber dann am Ende auch mal schauen, wo es uns hinführt, ob wir dann wirklich sagen, wir machen daraus irgendwie, keine Ahnung, kann ja auch ein Ansatz sein, wir machen ein Monorepository drauf und die Komponenten, die wirklich gleich sind, scheren wir darunter. Das ist aber noch so ein bisschen die Frage, weil es ist so, die werden nicht featuremäßig gleich sein. Dadurch, dass die Plattformen ja schon unterschiedlich sind, haben wir auch bestimmte Features, die in dem einen sind oder in dem anderen nicht sind. Zum Beispiel im Instant Game gibt es ja überhaupt gar kein Login, weil das Facebook mitbringt. Mhm. Das haben wir in der nativen App dann schon. Dadurch haben wir in der nativen App auch eine Möglichkeit, beispielsweise gegen random Gegner zu spielen, was es im Instant Game dann nicht gibt. Und es gibt halt Gründe dafür, diese Plattform in unterschiedliche Richtungen sich entwickeln zu lassen. Und dann müssen wir da halt einfach schauen, inwiefern es wirklich Sinn macht, die Komponenten auch auf der Code-Basis dann zu scheren, wirklich die gleichen Komponenten zu nehmen oder halt erstmal in die Copy-and-Paste-Hölle zu gehen. Mhm.
Aber Android und iOS ist erstmal identisch.
Das ist komplett identisch. Da ist komplett keinerlei identisch. Unterschied. Okay.
Und wie funktioniert dann, was steht denn in meinem JavaScript-Code, wenn ich was Natives aufrufen will? Beispielsweise Push-Notifications.
Ja. Daran also kannst du ja generell einfach mal unsere Lösung erklären. Ne?
Von der JavaScript-Seite aus sieht es so aus, du hast ein Interface, angenommen das heißt Bridge oder Native Bridge, und da sind Methoden drin, wie zum Beispiel getPushToken. Mhm. Hol dir einen PushToken. Warum da ein get drin ist, weiß ich jetzt auch nicht. Also irgendwas mit PushToken, okay? Und das, diese Methode soll dir dann diesen PushToken zurückliefern. So, und wie das die einzelnen Plattformen dann unter der Haube implementieren, die muss ja dann implementiert werden, weil der Push-Token kommt ja aus der nativen App. Und da ist dann ein bisschen Code. Ich weiß nicht, in iOS ist das, glaube ich, auch nur ein Dreizeiler, in Android bestimmt auch nicht viel mehr. Mhm. Genau. Und damit das überhaupt funktioniert, also wo kommt eigentlich dieses Objekt her, dem ich dann diese Methode, auf dem ich diese Methode aufrufe? Da ist bei iOS ein Projekt drin, das nennt sich einfach nur JavaScript WebBridge oder sowas. Von so einem Cocoa-Pod. Warum ich sichte mir das wieder? Cocoa-Pods, gell, damals. Das ist noch kein Swift-Package. Keine Ahnung. Also, Cocoa-Pod irgendwie gefunden und das stellt zumindest in Swift dann diese Brücke her zwischen dem WebView und Swift. Also ich habe dann in Swift ein Objekt, was mehr oder weniger dieser WebView darstellt und der empfängt dann, also der stellt einmal in JavaScript dieses Objekt zur Verfügung. Mhm. Und wenn ich auf dem Objekt dann so einen Call aufrufe, dann kommt der in Swift an. In Android ist es ein bisschen einfacher, weil man da ein Objekt irgendwie nur annotieren muss. Da kann man ja mal wahnsinnig viel annotieren. Und das ist dann automatisch in dem WebView von Android verfügbar.
Hm. Okay.
So, und auf der JavaScript-Seite, angenommen, wir haben diese beiden Objekte, dann muss für das iOS-Projekt muss dieses Interface eben implementiert werden, nativ und auf Android ebenfalls. Ende. Das war's schon. 300 Zeilen, wie der Fabi sagt.
Und das sind die 300 Zeilen oder sind die 300 Zeilen inklusive?
Inklusive der Logik,
die dahinter Logik, steht. Die dann noch
zusätzlich. Also die Zeile, glaube ich, echt, um so einen Aufruf zu machen, ist dann in iOS ja wirklich nur irgendwie, du rufst an dieser Bridge, die dann da erstellt wird durch dieses Cocoa-Pods-Framework, sagst einfach nur Register-Händler oder sowas und gibst ihm dann Namen, sagst halt, der Händler heißt dann eben Get-Token oder Token, Push-Token, wenn man das Get extra weggelassen. Und dann schreibst du einfach einen nativen Swift-Code und am Ende hast du einen Callback und diesem Callback gibst du einfach den Return-Wert wieder und musst dann in deiner Applikation, also in Kispernet, in JavaScript dann einfach das Ganze parsen und dann war's das. Also im Endeffekt für unsere Web-Applikation ist es halt einfach nur irgendein Interface, an dem du Funktionen aufrufst und dann eben diese Funktion zu registrieren in dem nativen Code ist sehr, sehr einfach. Und das Gleiche gibt es dann natürlich auch noch mit Events, ne? Also auch das.
Genau, dass die Swift-App Bescheid sagt.
Genau, dass die Swift-App Bescheid sagt. Also ist ja einmal sozusagen unser QuizPlanet-App möchte irgendwelche Informationen haben, aber wir hatten ja vorhin den Punkt Firebase Dynamic Links. Vielleicht nochmal irgendwie Einsatz dazu, falls man es nicht kennt. Es ist eben die Möglichkeit von Google bzw. Firebase, dass wir mit einem SDK heraus Links erstellen können. Diese Links kann man dann sharen über WhatsApp, wie auch immer. Und wenn man darauf klickt, macht Google und Firebase seine Magic und checkt, ob auf dem Device die App installiert ist. Falls nicht, geht es in den App Store. Und ansonsten springt es in die App. Und in dieser URL können wir eben noch einen Payload mitgeben, also irgendwelche Informationen. Und wenn das halt passiert, kann unser natives Framework über ein Event einfach unsere App Bescheid geben. Hier, guck mal, da wurde gerade ein Link aufgerufen. Das sind die Daten, die mitgegeben wurden. Mach doch mal was Nettes. Zeigt mal eine schöne Animation an.
Genau, und der Clou oder was obendrein cool ist, ist, dass dadurch, dass es nur ein Interface ist, können wir bei der Entwicklung die nativen Seiten auch ausblenden und das Interface vom Browser implementieren lassen, sodass du einfach die native App quasi in deinem Firefox öffnest und in der Entwicklung dann mit dem Firefox arbeitest, ohne dass du die ganze Zeit ein iPhone oder einen Simulator oder irgendwas offen haben musst.
Das hört sich ja nicht so schlecht an.
Ja, also im Endeffekt ist es ein eigen zusammengefriemeltes Cordova so ein bisschen. Also
okay, und aber App-Updates habe ich trotzdem noch den gleichen Mist, dass ich nicht gleich wie Kacke im Web einfach irgendwie mal was hochlade und auf einmal wäre das alles wieder neu, sondern ich habe meinen Stack an JavaScript und HTML-Files, der irgendwo zusammengebundelt ist, den muss ich updaten in der App. Dann die App neu kompilieren, einreichen, tritratrolala.
Genau, das war momentan, also das, du vollkommen richtig, das ist momentan noch so, es war noch nicht Anforderung, dass wir so on-the-fly-Updates machen oder irgendwo auf einen Webserver deployen. Würde, weiß ich nicht, jetzt nur, wo ich kurz drüber nachdenke, wenn wir irgendwie das hätten, dass wir das machen wollen würden, plus, dass der User aber nicht unbedingt die App aufmacht und Internet haben muss, würden ja vermutlich irgendwie so eine Progressive Web App draus schnüren, die dann vielleicht ab irgendeinem Zeitpunkt nochmal sich die neuen Daten holt oder so. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, du hast recht, man muss es momentan. Aber bei den Review-Zeiten von irgendwie nur 24 Stunden oder so geht das.
Ja. Nur, und wahrscheinlich also, dürfte ja, man auch, ist da nicht irgendwie noch diese Apple-Richtlinie, keinen Code nachladen?
Die machen wir ja nicht.
Also, ja, ich weiß, nee, ich meine.
Machen wir, und du meinst, wir können, wir dürfen dann in Zukunft nicht?
Ja.
Och, ja, weiß nicht.
Okay.
Aber wieso dürfte es dann Facebook können sollen? Das waren sehr viele können sollen dürfen. Also, wenn es diese
Richtlinie gibt, Facebook das einfach machen?
Wieso kann Facebook es dann machen?
Die dürfen ja auch in der App Store, im App Store.
Ja. Aber vielleicht nur, weil
es nichts verkauft. Ich weiß nicht, ist es dann. Ja, vielleicht, okay. Vielleicht gibt es Ausnahmen, wenn es einfach komplett ein Web-Ding ist dann. Weil du könntest ja auch kannst ja auch einen Browser implementieren.
Ja, eben, kannst du auch einen Browser, genau, kannst du auch eine Website im Browser anzeigen.
Ja. Das geht vielleicht, da darf man vielleicht keinen nativen Code nachladen, aber das geht ja auch nicht, weil der müsste irgendwie mit reinkompiliert werden. Es gibt auf jeden Fall eine Richtlinie, dass man keinen Code nachladen darf.
Dennis, guck das dann nochmal nach fürs nächste Mal.
Aber nicht parallel.
Nee, fürs nächste Mal. Deswegen wollen wir jetzt ja nicht nur, dass du in deinen abwesenden Blick fällst und irgendwie in.
Nichtsdestotrotz, du bist ja so ein bisschen auf die Nachteile, wenn man es wieder einreichen muss und so, und das ist natürlich völlig richtig. Jetzt haben wir wieder diese Effekte mit, dass wir zum Beispiel auf Android irgendwie wahnsinnig viele Leute auf einer alten Version haben, wenn wir eine neue Version releasen. iOS ist ein bisschen schneller, aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt halt wieder, also was wir im Instant Game halt gar nicht haben, dass wir 24 Stunden, nachdem wir released haben, noch Leute auf der alten Version haben. Den Effekt haben wir jetzt halt wieder. Mit, ja, ist halt so. Müssen wir mit leben.
Fürs Erste.
Genau.
Aber es war wirklich, also dafür war der Development Flow halt wirklich echt ziemlich schnell. Sondern ich meine, das ist jetzt schon, war ja beim letzten Mal mein Pick of the Day bei der vorletzten Folge so. Es gilt immer noch. Quizplanet kann man jetzt runterladen im App Store, könnt ihr euch mal anschauen.
Ja.
Und dafür, dass da jetzt schon viel Funktionalität unter der Haube mit drin ist und so, haben wir halt echt, konnten wir davon profitieren, dass wir viele der Komponenten, was das Frontend angeht, eben schon übernehmen konnten.
Und die Quizplanet-Version, die man jetzt heute runterladen kann, die zeigt einem auch an, welche Freunde online sind. Und das ist ein kleiner Teaser auf eine Podcast-Folge, wo es um unsere Live-Updates geht.
Ding, ding, ding. Spannend. Ding, ding, ding. Ja, und dieses Ganze, dass wir bis jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht haben, triggert auch in anderen Teams Überlegungen. Tatsächlich bei vier Bilder ein Wort, so ein bisschen im Raum steht, ob man nicht zumindest erstmal die Android-Version einmal neu schreiben sollte mit Web-Technologien im Hintergrund.
Aha.
Ja.
Siehst du mal. Aber das ist doch gut, dass wir einen Podcast machen, dann kriegt man so Sachen mal mit.
Ja. Das heißt, was und im Kontext dessen weiß ich auch, so ein paar Sachen kommen ja noch auf euch zu. Also Implementierung unter anderem, wo ihr euch irgendwie, glaube ich, bis jetzt noch so ein bisschen rausredet mit, ja, wir müssen ja nicht alle Anbieter unterstützen und wir gucken mal, was im Web funktioniert und so. Mhm. Aber das ist doch schon geplant, als dass das eine native, also die nativen SDKs sind.
Ja.
Okay. Und das letztendlich auch nur gebridged wird und an einer Stelle halt abgefragt wird, hey, gibt es eine Werbung fertig?
Ja.
Stelle ich mir auch gar nicht so, aber irgendwie war auch bei Benny, meinte dann, ja, aber dann gibt es ja vielleicht Anbieter, die das auch schon fürs Web unterstützen, aber wahrscheinlich nehmen wir das dann raus aus dem Web und.
Um Gottes Willen. Okay. Ja, nee, dann hätten wir ja auch diese ganzen Werbekram bei uns in der, auf der Seite und sowas. Mhm. Nee, nee.
Okay,
cool. Ich bin mal gespannt, da würde ich auch nochmal die Mühe da mal machen, nochmal bei Cordova und PhoneGap nachzuschauen, ob es da auch schon so bestehende Dinge gibt.
Mhm. Ja.
Fallen euch sonst irgendwelche Nachteile noch ein oder Ängste, die ihr habt? Oder seid ihr eigentlich schon so, läuft?
Also ehrlicherweise, das ist ja so ein bisschen dieses, dadurch, dass wir halt nicht viel Magic dahinter steckt nach unserem Setup und wir halt diesen Proof schon haben, dass Instant Game, was die Responsiveness und die Performance angeht, also sehr gut ist für unser Game, sehe ich da jetzt eigentlich nicht so große Probleme, weil im Endeffekt zumindest werden wir jetzt nicht andere Probleme haben, als wir sie eh hätten, wenn wir das jetzt auch nativ entwickelt hätten, weil alles, was wir nativer Funktionalität brauchen, können, schreiben wir einfach nativ. Also ich meine, wir machen immer noch Xcode auf und dieses andere Ding, mit dem man Android entwickelt, das ich nicht aufmache. Aber und im Endeffekt entwickeln wir unser Küstplanet genauso, wie wir es vorher auch gemacht haben. Und was die native Seite angeht, ist das jetzt auch nichts Neues und kein Hexenwerk. Ja. Solange die Bridge nicht irgendwann kaputt geht, also gibt's da, es gibt weniger Komponenten, wo es schief gehen kann, was daran ganz schön ist.
Ich finde den Aspekt ganz, ganz cool, den Fabi nennt, dass es sehr wenig Layer dazwischen gibt. Wir sind sehr nah am Bare Metal dran. Da gibt's, also ist wenig Hexerei. Einfach, wenn irgendwas nicht klappt, ist wenig Code da, der schief gehen kann und man findet das eigentlich relativ fix.
Habt ihr irgendwelche Native Crashes?
Auf iOS das letzte Mal, als ich geguckt habe, nicht.
Okay. Und wie ist es im, was kann im Web schiefgehen? Ach, da haben wir das genau wie im Instant Game auch, ne? Mit
Im Web haben wir Probleme. Also was heißt Probleme? Wir haben ganz normale Sentry Bugs, also Sachen, die irgendwie reinkommen. Der übliche.
Die dann einfach unsere Logik angehen.
Weil wir es nicht hinkriegen.
Cool. Dann, liebe Hörer, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema und irgendwelche, irgendwas aufgekommen ist, was ihr gerne noch wissen wüsstet, wie wir das umsetzen oder was wir noch an Erfahrung gesammelt haben, dann könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben und fragen. Zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet
podcast@programmier.bar.
Den kann ich. Oder an unseren Twitter-Account.
@programmierbar.
Ach, wie sie das können mittlerweile. Schön. Oder auf.
Bin ich jetzt wieder dran?
Ich wollte irgendwas.
Ja. Per Fabi? Post an.
Wir haben noch keinen Brief bekommen.
Was?
Oh, vielleicht haben wir das letzte Mal, also das nicht ausführlich genug gesagt. Wir würden uns wirklich freuen, wenn einer von euch sich erbarmt, uns einen Brief zu schreiben. Programmierbar. Am Goldstein 1 61231 Bad Nauheim.
Ihr könnt es auch was malen, ihr müsst auch nicht schreiben.
Ihr könnt es auch was malen. Cool.
Darf der parfümiert sein?
Der Brief, da müsste noch an Sibi draufstehen.
Und mit so einem Lippenstift so einen Kussmund noch drauf gemacht.
Oh, wie schön. Dann würde ich sagen, Fabi, hau in die Tasten.
Oh, apropos Tasten, ich hoffe, ich treffe die richtige.
Kommen wir zum Abschluss der Folge noch zu unseren Pick of the Days. Ich fange mal an.
Ja, bitte.
Weil ich untypischerweise was Technisches habe.
Nee.
Ja. Und zwar arbeite ich ja ab und zu mal mit BigQuery. Also BigQuery ist ein Tool von Google, wo man riesige Datenbanken, Daten reinspeichern kann und die sehr performant abfragen kann. Das heißt, selbst wenn man mehrere Terabyte irgendwie da verarbeitet, dauert das nur im Sekundenbereich letzten Endes. Und all unsere Eventdaten, die wir haben, aus vier Bilder ein Wort, das heißt alles, was wir tracken, läuft über Firebase dann letztendlich in diese BigQuery-Datenbank, was auch ganz schön krass ist. Wir sammeln 200 GB Daten pro Tag. analytisch. Naja. Und genau, das kann man dann eben abfragen. Und die UI ist zwar ganz okay von BigQuery, aber es gibt noch was ich gefunden habe, das nennt sich SuperQuery. Und das ist letztendlich ein Tool, mit dem man schöner BigQuery-Abfragen machen kann. Das heißt, man hat so Code Completion, die Auswertung, die Zahlen, die da rauskommen, kann man direkt in irgendwelchen Graphen anzeigen. Man kann sich Dashboards erstellen, man kann Queries ein bisschen schöner speichern. Ja, also verschiedene Sachen, die das alles ein bisschen aufhübschen. Und was auch noch ganz interessant ist, es kostet Geld, BigQuery abzufragen. Und das wird immer abgerechnet nach einfach nach der Datenmenge, die da zusammenkommt. Und in SuperQuery sieht man immer schon, bevor man das Query abschickt, den Dollarbetrag, die diese Abfrage kostet. Und ja, man tatsächlich
weiß, wie viele Daten das abfragen wird.
Mhm. Also das ist tatsächlich auch was BigQuery, glaube ich, selbst macht. Also dann zu sagen, hey, diese Abfrage wird ungefähr so groß sein. Okay. Aber die machen halt gleich noch den Dollarbetrag dran, was ist ein bisschen.
Ich habe mich gerade gefragt, woher jetzt SuperQuery weiß, wie viel da jetzt rauskommt bei deiner Abfrage.
Ja, nee, das ist aber, glaube ich, so eine Hochrechnung, die es da gibt. Ja, das war's.
Wonderful. Wie du oder ich?
Ich habe einen Anti-Pick. Okay. Also in Nachfolge.
Okay. Mach mal einen anderen, mach mal einen anderen Jingle.
Ja, warte, ja, dann. Ich mach mal einen anderen. Ich habe noch hier.
Okay, ach du Scheiße.
Oh, der war ja laut. Scheiße, den müssen wir danach leiser machen.
Verdammt, ich bin taub. Also letzte Woche hatte ich ja, oder vor zwei Wochen hatte ich ja gesagt, Socket.io, und heute möchte ich das relativieren, nachdem ich mich ein bisschen weiter damit beschäftigt habe. Einfach nur so mit Vorsicht.
Warum? Jetzt erzähl mal was dazu.
Ach, wegen dem usseligen Memory Leak von den Namespaces. Fand ich doof. Hatte gedacht, Namespaces, Dynamic Namespaces und so kam jetzt in der Version 2, was auch immer, kam dazu und wäre eine coole Sache, könnte man cool einsetzen, aber habe ich wahrscheinlich ein bisschen missbraucht und Memory leaked. Und deswegen nur für den Fall, dass jetzt jemand, nachdem er die letzte Folge gehört hat, sich direkt auf Socket.io gestürzt hat, kann er sich jetzt.
Aber Dynamic Namespaces sind das, was wir auch nutzen für das Namespacing auf die Apps, oder was ist Dynamic Namespaces im Socket.io-Kontext?
Und das ist so wie eine URL. Eine URL, die du die du aufrufst, zum Beispiel / Fabi. Oder / Sivi. Oder / Dennis. Ja, habt ihr verstanden?
Ja, also, kriegen wir hin.
Also sowas. Und dann rufst du das einfach auf und der Server macht dann daraus den Namespace Fabi, Sivi, Dennis. So, und dann gehst du offline und dann bleibt aber dieser Namespace einfach bestehen und geht nicht wieder weg. Nie wieder. Und wenn du jetzt einen Namespace für jeden User von CRISPR-Net anlegst, dann ist irgendwann der Arbeitsspeicher voll.
Das heißt, man löst das dann nicht über Namespaces, sondern
man löst das dann über Rooms. Aber das können wir ja dann in der anderen Folge machen.
Okay, also Blame auf Dynamic Namespaces.
Tod und Teufel,
genau. Okay.
Kommt jetzt wieder irgendein Sound, wo ich mir die Ohren zuhalten muss?
Nee, ich muss auch dazu sagen, ich habe mich gerade so ein bisschen geziert, was meine Tasten angeht, dass ich ja die richtigen treffe. Und jetzt haben wir hier neue Sounds, weil dieses ganze Setup, was unsere Aufnahme angeht, ist jetzt in professionellen Händen. Und zwar beim Carlo, das ist unser Soundmeister und Sound-Engineer hier, neben 100 anderen Aufgaben. Und der hat mir jetzt hier ein schönes Board gebaut mit noch vielen anderen Dingen drauf. Und ich kenne mich noch nicht so ganz aus und habe einfach mal irgendwas abgespielt. Also wir hoffen mal, es ist in der späteren Aufnahme nicht so laut. Das ist dann auch Carlos Job. Wir sind nämlich heute mal eine Woche vor, wir nehmen auf eine Woche, bevor wir live gehen. Da habe ich mit Carlo gesagt, jetzt eine Woche Zeit und kann das dann in Ruhe mal abmischen und den Sound noch perfektionieren. Und mein tölpelhaftes Zusammengemische von diesen Folgen mal professionell machen. Mein Pick, da bediene ich mich auch wieder dem Intellectual Property von jemand anderem. Und zwar hatten wir gerade unseren Community of Practice, den haben wir immer donnerstags um 2 Uhr. Immer ist übertrieben.
Immer. Ausnahmsweise hatten wir
das heute ausnahmsweise. Mal. Also er ist regelmäßig eingetragen im Kalender. Und wird eher unregelmäßig gehalten.
Regelmäßig gestrichen.
Regelmäßig gestrichen, ja. Genau, wo wir einfach ein bisschen erzählen, so was wir in den Teams so machen, in den Entwicklungsteams und falls wir irgendwas haben, was wir den anderen erzählen wollen, so ein bisschen wie unser Podcast hier, dann machen wir das da. Und der Benny ist nämlich unser Meister, was die kleinen internen Helferlein angeht. Und zwar schreibt er uns sehr viele coole CLI-Tools, die unsere Arbeit erleichtern. Also wir haben verschiedene Skripte zum Beispiel zum Deployen von unserem Instant Game, wo uns viele manuelle Schritte abgenommen werden, die man über eine CI lösen kann oder eben auch über so ein CLI-Tool, was man später auch in der CI laufen lassen könnte. Aber auch generell Kleinigkeiten, die man einfach so im Alltag als des Entwicklers braucht. Und er macht das Ganze mit JavaScript und basierend auf Node und hat dazu ein Package, was ich ganz cool fand, nachdem er es gezeigt hat, und zwar heißt es YARGS oder YARGS, sehr, sehr unbekannt mit nur 30 Millionen Weekly Downloads, also hier ist ein ganz, ganz heißer Tipp, wo man einfach relativ schön so ein Command-Line-Interface sich bauen kann, also zum Beispiel halt so ein, wie man es halt kennt von den guten Command-Line-Tools, gibt es irgendwie das den Toolnamen ein und kriegst dann eine Help, wo alles ganz genau definiert ist, welche Parameter du hier angeben kannst und so. Es führt dich schön durch und all das bietet YARGS mit relativ wenigen Zeilen Code so ein ganz cooles CLI-Tool zu schreiben und kleine Helferlein für den Alltag eines Entwicklers zu schreiben oder auch große. Das fand ich sehr cool und deswegen wollte ich diesen Geheimtipp hier mal raushauen und nicht nur für mich behalten. Danke Benny. Props an Benny. Ja, fertig. Ich.
Schön.
Ja, oder was sagt denn eigentlich, Dennis, du wolltest doch heute mal auf die Zeit gucken.
Ich glaube, wir haben uns ganz gut...
Wir sind am Ende.
Die Uhr sagt Schluss. Wir hatten uns das Gefühl, dass wir die letzten Folgen immer ein bisschen übertrieben haben hinten raus. Von daher wollten wir uns heute ein bisschen mehr an der Stunde orientieren, aber das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
Grob eine Stunde,
oder was? Würde ich sagen. Passt. Auch da gerne weiter Feedback uns schicken, ob euch die Folgen zu kurz, zu lang sind. Oder auch gerne mal sagen, ob euch die Folgen zu selten kommen. Ob wir lieber uns wöchentlich...
Oder zu oft.
Oder wenn es für euch besser passen würde, wenn es wöchentlich ist, weil es dann besser in euren Rhythmus passt. Könnt ihr gerne schreiben. Wenn das genug Leute schreiben, können wir das mal überlegen. Die beiden anderen sind sehr unbeteiligt gerade.
Irgendwas die überlegen.
Idee angeht.
Ja, ich musste gerade nur aufstoßen, weil ich noch einen Radler getrunken habe, deswegen Prost. Da war ich dann kurz abwesend.
Alles klar. Dann wünschen wir euch zwei schöne Wochen.
Ja.
Und bis ganz bald. Vielen Dank, Fabi. Vielen Dank, Sebi.
Vielen Dank, Dennis.
Bitte vielen Dank euch beiden.
Bis dann.
Tschüss.